Lukas 1, Vers 67 bis 79. Der Lobgesang des Zacharias, der Vater des Johannes des Täufers. Und sein Vater Zacharias ward des Heiligen Geistes voll, weissagte und sprach: Gelobet sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Er hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Dieners David. Wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit, die ihm gefällig ist. Und du, Kindlein, das ist jetzt dieser eben geborene Johannes, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Du wirst vor dem Herrn hergehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch welche uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, auf dass er erscheine denen, die da sitzen, in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Herr, nimm du die Schatten des Todes weg und mach uns fröhlich. Amen. Liebe Gemeinde, das Kennzeichen eines Christen ist die Freude. Wenn Sie junge Leute daraufhin ansprechen, die werden verdutzt schauen und sagen, das hätten wir am wenigsten erwartet. Wenn die an unseren Veranstaltungen teilnehmen und jetzt in unsere Gesichter schauen, werden sie sagen, also da hätte ich am wenigsten drauf getippt, dass ein Kennzeichen der Christen die Freude ist. Ich glaube, dass uns Gott einmal danach fragen wird, wie wir Freude weitergegeben haben zu anderen Menschen hin. Die Menschen um uns her, die hungern nach Freude und sie können nicht anders als ihren großen Hunger eben irgendwo zu befriedigen, wo sie ihn gerade noch eben finden können. Sie müssen in dieser Welt an Stellen ihre Freude zusammenkratzen, wo man beim besten Willen keine Freude kriegen kann. Ich habe neulich ein Gespräch zufällig so en passant mitbekommen, wo zwei sich unterhalten haben, wie sie letztes Jahr Silvester gefeiert haben. Und dann haben sie gesagt, es hat furchtbar viel gekostet und wir sind bis morgens 8 Uhr zusammengesessen. Aber es kam halt keine richtige Stimmung auf. Sehen Sie, wir haben die Aufgabe, echte, erfüllte, herzliche Stimmung der Freude weiterzugeben. Wenn die Bibel von Freude spricht, dann gebraucht sie Worte, die wir sogar als geschwollen empfinden, weil wir so von der Freude weggekommen sind. Da redet sie vom Jubel, vom Jauchzen. Haben Sie schon mal gejauchzt? Frohlocken. Beim Volksfest, da gibt's doch solche Kraftmesser, was früher der Hau dem Lukas war. Da gibt's jetzt so Drücker und da steht so eine Skala dran. Und wenn man das in einer Skala bei uns unterteilen würde, dann kämen wir gerade vielleicht noch bis zum Amüsieren oder bis zum Lächeln oder bis zum Belustigen. Die Adventsfreude, die Gott uns in diesen Tagen schenken will, die ist allerdings mehr und größer. Ich möchte es an drei Stellen zeigen, warum wir Grund zum Lachen haben. Ganz besonders Leute, die unter dem Schatten des Todes leben, haben Grund zum Lachen. Das Erste, was ich aus dieser gefühlten Aussage und aus diesem gefühlten fröhlichen Lied des Zacharias herausnehmen will, ist, Die Überraschung ist perfekt. Das gehört ja so zu unseren Weihnachtsfreuden, dass man versucht, die kleinen Freuden, die wir einander geben, noch durch eine Überraschung hervorzuheben. Wenn man ein schönes Einwickelpapier drumherum macht und dann die Kleber löst und sagt, ja, was hast du mir geschenkt? Und dann macht man es auf und eine nett gemachte Überraschung ist schon eine besondere Freude. Ich sage, dass die Überraschung und dieses Geschenk, das Gott uns macht, durch seine Überraschung erst groß wird. Nun möchte ich aber doch wissen, wie kann Gott einen Zacharias, der doch immerhin Priester am Tempel von Jerusalem war, noch überraschen? Ich denke, dass der Zacharias doch in den religiösen Dingen recht bewandert war. Er wusste doch so viel von den heiligen Dingen. Wie kann Gott den noch überraschen? Es ist doch bei uns so, wenn wir die Bibel kennen und die Ankündigungen Gottes, dass wir viel wissen von den Plänen und Hoffnungen und Sehnsüchten. Ich glaube, der Zacharias, den hat man nicht überraschen können in großen Reden. Etwa der Zacharias war sicher ein Meister im Tempel, die Leute anzupredigen und ihnen die Größe der Ehe zu sagen oder du sollst nicht stehlen und den Weg Gottes aufzuzeigen, dass man ohne Trug lebt in der Wahrheit, das war für ihn nicht neu. Für ihn war auch nicht die Hoffnung neu. Ach, wir wünschen uns und wir sehnen uns. Wissen Sie, was den Zacharias überrascht hat in diesem Augenblick? Dass Gott sein Geschenk schon da liegen hat und es schon passiert ist. Er singt in diesem Lied, er hat besucht und erlöst sein Volk. Das ist ein Perfekt, das ist eine Vergangenheitsform. Ich möchte Sie jetzt ganz darum bitten, dass Sie heute nicht im Gottesdienst drin sitzen und sagen, ich hoffe, irgendwann in meinem Leben werde ich auch noch einmal die Lösung meiner Probleme finden. Ich hoffe mir, ich wünsche, ich rufe zu Gott. Wenn Sie so reden würden, hätten Sie die Freude des Zacharias nicht verstanden. Nicht ich wünsche mir, nicht ich hoffe, sondern es ist passiert, die Überraschung ist perfekt. Das Geschenk Gottes liegt schon da. Sie brauchen sich nur umzudrehen. In Ihrem Leben hat Gott alles schon gelöst, geordnet und erledigt. Das ist der erste Punkt. Das ist die Überraschung unseres Gottes an Advent. Das zweite, das Zacharias hier erwähnt, wir werden beschenkt. Zu Advent gehören die Klageweiber, jedes Jahr neu, die jetzt wieder anfangen zu lamentieren und sagen, ich muss noch Päckchen richten für die Ostzone, ich muss noch die Scheiben putzen, ich muss noch Lebkuchen backen. Was würde meine Oma dazu sagen, wenn ich diesmal nur 7 Gutzle-Sorten backen würde, statt 9, wie es eigentlich seit der Tradition unserer Familie seit Jahrhunderten üblich ist? Sie kennen diese klagenden Leute, die immer von dem reden, was sie noch tun müssen. Ich muss noch was besorgen für die Patenkinder, so viel Arbeit jetzt. Arme Leute, die Advent nicht verstehen. Nicht sie müssen Geschenke machen, sondern sie werden beschenkt. Und das ist die große Freude des Zacharias. Ich werde beschenkt. Und er merkt, wie ich gerade gesagt habe, das Geschenk liegt schon da. Jetzt wollen wir dieses Papier runterstreifen und die Kleber lösen. Was ist denn drin in diesem Geschenk? Er hat uns besucht. Nicht irgendwann kommt vielleicht Jesus zu Ihnen, sondern er hat Sie schon lange in Ihrem Leben besucht. Ich bin davon überzeugt, dass kein Mensch hier sitzt, der nicht in seinem Leben ganz direkt von Jesus Christus persönlich getroffen und angesprochen wurde, durch einen Mitmenschen, durch ein Wort, durch ein Lesen in der Bibel, durch eine Predigt, durch eine Rundfunkansprache. Er hat mich besucht, sagt Zacharias. Er hat mich besucht. Und das ist seine große Freude. Es hat geklopft, hat die Türe aufgemacht. Und jetzt kommt auf einmal diese, ja, das war die Freude beim Zacharias, bei der Maria oder bei wem es war, dass dieser große Herr in mein kümmerliches Leben einziehen will. Wir haben gestern Abend bei unserem festlichen Adventsabend davon gesprochen. Er hat die Niedrigkeit seiner Macht angesehen, sagt die Maria, dass er zu mir will. Es ist ja, glaube ich, gerade ein Jahr her, dass da droben in der Hohenheimer Straße plötzlich eine Polizeiabsperrung war. Und ich habe einen Polizisten gefragt, was ist denn los? Er sagte, da kommt der Kaiser Haile Selassie vorbei. Da habe ich meinen Kindern schnell geklingelt und habe gesagt, das müsst ihr euch noch ansehen. Das werdet ihr bald nimmer erleben, dass es noch einen Kaiser auf der Welt gibt. Ich habe nicht gedacht, dass auch er so schnell seine Würde und Macht verliert und die Krone von seinem Haupt gestoßen wird. Wenn Jesus kommt, ist es noch etwas anderes als die Repräsentanten irdischer Macht. Jesus ist nicht ein König von der Gunst irgendwelcher Volksmassen oder von Soldatenarmeen, die ihn stützen, sondern Jesus ist der König, dem niemand die Macht streitig machen kann. Und das ist die große Freude, das verstehen andere nicht, dass Jesus seine Macht darin beweist, dass er meine ganz private und persönliche Not löst. Ich werde mit meinem Leben nicht fertig, aber er wird als der König und Herr damit fertig. Und dass er als der König und Herr mein Leben einbaut in seine großen Pläne, die er mit dieser Welt hat. Er will, dass wir seine Diener sind, dass wir ihm dienen ohne Furcht unser Leben lang, dass meine tägliche Arbeit, mein Reden, mein Planen und mein Denken einen Sinn bekommt von diesem König Jesus her. Er nimmt in meinem Leben Platz und Wohnung. Das ist die Freude des Zacharias, das ist sein Adventsgeschenk. Es hat geklopft, er ist da, er will zu mir. Ich mache ihm die Türe auf und er fängt an, bei mir seine Königsherrschaft auszuüben. Was kann aus Ihrem Leben werden, wenn Sie Jesus herrschen lassen und er Sie prägt, Ihr Reden, Ihr Denken, Ihr Tun, Ihr Arbeiten? Das ist das Schöne, dass das hinausdrängt in unseren Leib, in unsere Taten, in die Welt hinein. Aber die Freude ist, er kommt zu mir. Er ist nicht irgendwo und fährt nur vorbei durch die Straßen, sondern er will bei mir Wohnung machen. Er steht schon da. Er hat bei Ihnen schon geklopft. Er möchte hinein und möchte bei Ihnen wirken. Noch ein letztes. Die Angst wird ausgetrieben. Die Angst wird ausgetrieben. Wir haben neulich eine ganze Predigt von der Angst gehabt. Und dann denke ich jetzt noch zurück, und das ist ja hier so schön, dass ich in dieser Gemeinde so oft predigen darf, dass wir am letzten Sonntag eigentlich recht drastisch von der Macht des Todes gesprochen haben. Ich habe nachher ein paar gefragt und sage, hat man das aushalten können, dass man das einfach einmal so bewusst sich vor Augen hält, wie alles im Leben weggerissen wird. Wir schaffen ja mit all dem, was wir etwa in unserem Beruf tun wollen, dass wir ein Stück Ewigkeit damit erlangen. So fasse ich meine ganze Arbeit auf. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass man an einer Sache arbeitet und dann plötzlich feststellt, es war für die Katz. Du hättest die Zeit sparen können. Oder wenn einer aus seinem Beruf ausscheidet und sein Nachfolger sagt, Gott sei Dank, jetzt ist er weg. Der hat auch bloß quer geschossen. Wenn unsere Arbeit umsonst ist, wenn in unserer Welt keine Spuren davon bleiben, und die ganze Not unseres Lebens ist, dass alles vom Nichtigen geprägt ist. Sehen Sie, was bleibt denn übrig? Wir haben am letzten Sonntag das gesagt, wenn man über den Hoppenlauf-Friedhof geht, der hier die deutlichste Sprache spricht als unser ältester Stuttgarter Friedhof, wo noch die ganzen Orden und Titel der längst verstorbenen Herren und Größen unserer Stadt aufgezeichnet sind und es ist vorbei und ausgelöscht. Und deshalb muss diese Adventshoffnung sich bewähren im Angesicht der Vergänglichkeit, der Nichtigkeit dieser Welt. Es ist gut, dass wir jetzt nicht von der Adventsfreude allein reden, sondern sagen, was ist denn das dann, wenn ein Mensch in seinem Leben davor steht, dass alles ihm aus der Hand gerissen wird? Was ist denn das jetzt für einen Menschen, der in seinem Leib schon spürt, dass eine Krankheit wütet, über die die Gesundheit nicht mehr Herr wird? Wenn die Todesschatten sich so weit hereinstrecken in mein Leben. Wir leben ja heute in Friedenszeiten, aber wer weiß denn, was über uns noch kommen kann, wenn die Todesschatten sich wieder so weit ausstrecken, sind es noch viele da, die im Kriegsgefangenenlager oder den Bombenkeller da gesessen sind in der Hungerzeit. Was habe ich denn dann? Es ist doch heute eine Frage in der Welt geworden, was können wir denn noch bieten neben Brot für die hungernden Völker? Der Zacharias redet sogar davon, dass er in seinem Leben von Feinden umgeben ist. Ich hoffe, dass Sie keine Feinde haben, aber viele Menschen haben Feinde, die nur darauf warten, einen zum Fallen zu bringen. Und er spricht, dass seine Freude andauert in dieser furchtbaren Lage. Denn das gilt Menschen, die im Todesschatten sitzen, die ihren Kopf vergraben haben zwischen beide Hände und sagen, es hat gar keinen Mut, hat gar keinen Wert mehr, ich habe keinen Mut mehr, die verzweifelt da hocken, resigniert, sagen, es ist aus, es ist alles vorbei. Und da spricht er vom Aufgang aus der Höhe, wie heute ein so herrlicher Wintertag uns wieder geschenkt ist, mit dem Sonnenschein, wenn die Sonne durchbricht hinter dunklen Wolken, so sagt der Zacharias, es gibt nichts mehr in der Welt, gar nichts mehr, was diese Freude, diese Adventsfreude verdunkeln kann. Das erleben Sie erst, wenn Jesus in Ihrem Leben Wohnung genommen hat und bei Ihnen ist. Wenn man die Adventslieder durchblättert, dann liest man davon, wie Leute, die furchtbar schwer durch mussten, das wiedergeben, ein Paul Gerhard durch die furchtbare Todesnot in seiner ganzen Familie, seine Frau, seine Kinder weggerissen. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Ich stand in Spott und Schanden, er hat ja sein Amt sogar verloren, in einer großen Auseinandersetzung in der Berliner Kirche damals, Paul Gerhard. Er war Superintendent und ist als Mann ohne Aufgabe in großer Verlassenheit gestorben. Ich stand in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß und hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut, das sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut. Sie müssen das Entscheidende der Adventsbotschaft verstehen. Sie, dein König kommt zu dir. Amen. Wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns schon so lange nachgehst, dass du uns jetzt in diesen Adventstagen die Augen dafür öffnest, dass du schon lange vor der Tür stehst und anklopfst und uns besuchen willst. Wir können jetzt nur dir die Türe aufmachen und dir alles so hinlegen, wie es ist. Unsere ganzen verwickelten Berufsprobleme, die Spannungen, in denen wir leben, die schwierigen Menschen, die uns so viel Ärger machen, unsere Familien und Häuser, unsere Verantwortung und Aufgaben in den Ämtern, die wir versehen, die Menschen, die uns anvertraut sind. Herr, wir können mit unseren Gaben oft nicht das Richtige tun, aber wenn du als der Herr und König jetzt bei uns eintrittst, dann kannst du aus unserem Leben etwas zum Lob deiner Herrlichkeit machen. Und das erbitten wir. Sei du unser Herr und gebrauche dazu unser Leben. Wir bitten dich auch jetzt für alle Menschen unserer Gemeinde, besonders für die, die jetzt durch schwere Not hindurchgehen, die bedrückt und schwermütig sind, für die Alten und Kranken, für die jungen Menschen, die so stolz an deinem Angebot vorübergehen. Du kannst sie erreichen und finden. Wir bitten dich auch für unsere Stadt am heutigen Tag der Wahl, und wir dürfen auch dies in deine Hand legen, unser ganzes Volk, ja die ganze Welt, mit ihren vielen Wunden, mit dem Hunger und der Ungerechtigkeit und den Spannungen und den Kriegen. Herr, lass du doch Licht werden auf dieser Welt, auch durch unseren Dienst hindurch. Und die Gaben, die wir in deinem Namen geben, die kannst du zu etwas machen, das sie Not lindern und dass Menschen gerettet werden an Leib und Seele. Lasst uns gemeinsam das Gebet des Herrn beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun dürfen wir hineingehen in diese Festzeit unter dem Segen unseres Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.